Im Radio war kürzlich eine Geschichte eines bedauerlichen Vorfalls zu erfahren. Ein Geschäftsmann wollte die Einnahmen des Tages zur Bank bringen und legte die Bündel mit den Geldscheinen auf das Dach seines Autos, um den Schlüssel aus der Tasche zu fischen und das Auto aufzuschließen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Er vergaß das Geld, setzte sich ins Auto und fuhr los. Die Scheine fielen vom Auto herunter und verteilten sich auf der Straße. Vorbeikommende Passanten konnten diese Scheine dann aufsammeln. Aber nur zwei oder drei dieser Passanten gingen zur Polizei, um ihren Fund abzugeben. Das restliche Geld blieb verschwunden. Im Radio hieß es dann lapidar, dass jetzt die Polizei ermittelt wegen der Unterschlagung von Fundsachen. Eine ähnliche Geschichte ist schon etwas älter. An einem Bankautomaten einer Bank in einer Kleinstadt trat ein sehr seltener und sehr ungewöhnlicher Defekt auf. Der Automat gab das geforderte Geld heraus, ohne den Betrag dann ordnungsgemäß auf dem Konto zu verbuchen. Das Problem sprach sich wohl irgendwie herum, denn es bildete sich eine lange Schlange von Menschen, die Geld abheben wollten. Da das Ganze an einem Wochenende geschah, dauerte es zwei Tage, bis die Bank davon merkte und es wohl auch niemand für nötig befunden hatte, irgendjemanden darüber zu informieren, dass dieser Apparat defekt war. Und da der Automat keine Aufzeichnung darüber hatte, wer von welchem Konto was abgebucht hatte, musste die Bank ihre Kunden mühsam über Videoaufzeichnungen ermitteln, um dann später die Buchung nachzuholen. Zwei ungewöhnliche Situationen, die eines gemeinsam haben. In beiden Fällen gibt es für ganz normale Menschen, Leute wie du und ich, die Gelegenheit, sich zu bereichern, während die Chancen, erwischt zu werden, minimal sind. In beiden Fällen sind es keine hartgesottenen Kriminellen, die die Gelegenheit bekommen, sondern unbescholtene Bürger. Und in beiden Fällen stellt sich heraus, dass nur wenige unter diesen unbescholtenen Bürgern in der Lage ist, der Versuchung, sich auf Kosten anderer zu bereichern, zu widerstehen. Das zeigt, dass die sogenannten unbescholtenen Bürger, die sich rühmen, den Gesetzen zu folgen und alles richtig zu machen, die keine Außenseiter der Gesellschaft sind, oft nur deswegen in dieser Situation sind, weil sie das Glück gehabt haben, in einem geordneten Umfeld zu leben und nur deswegen den Regeln folgen, weil die Angst vor der Strafe, vor den Konsequenzen zu groß ist. In unserem Predigttext geht es mehr oder weniger um dieses Thema, um das Verhältnis zu den Regeln, die Gott setzt und unser Umgang damit. Der Predigttext steht im Brief des Paulus an die Kolosser, Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Brief des Paulus an die Kolosser ist ein Brief an Menschen, die er nicht kannte. Kolosse war nicht von Paulus selbst gegründet worden, sondern von einem seiner Mitarbeiter, Epaphras. Zur Zeit der Abfassung des Briefes befand sich dieser zusammen mit Paulus im Gefängnis. Es wird daher vermutet, dass der Brief kurz vor der Reise des Paulus nach Rom geschrieben wurde. Es ist auch ein Brief, der wohl bewusst nicht sehr persönlich gehalten ist und als Lehrbrief gedacht war. Das heißt, es war von Paulus auch durchaus gewünscht, dass er nicht nur in der Gemeinde in Kolosse verlesen wird, sondern auch an die Nachbargemeinden drumherum weitergegeben wird. Der Hintergrund des Schreibens ist die Sorge des Apostels um die Gemeinde wegen der verschiedenen Einflüsse, die von außen auf sie hereingeströmt sind. Die Menschen in der Gemeinde standen in einem harten geistlichen Kampf und wurden bedrängt, wohl hauptsächlich von jüdisch denkenden Predigern, aber auch von Visionären, Apokalyptikern und anderen Personen, die behaupteten, die Botschaft Gottes zu verkünden. Dabei geriet die eigentliche Basis des Glaubens, der Hintergrund, in den Hintergrund und die Menschen wurden abgelenkt und verwirrt. Daher wollte Paulus den Glauben der Gemeinde stärken und sie an die Basis zurückerinnern und ihnen damit auch die Freiheit vor Gott klar machen. Er wollte die Leute abweisen, die sich mit Visionen oder besonderen Leistungen hervorgehoben und lediglich wichtig machen wollten. Der Ausgangspunkt dazu ist unser Predigttext, der noch einmal hervorhebt, was die Grundlage unseres Glaubens ist und was die Besonderheit dessen ist, was Christus uns gerade im Zusammenhang mit Ostern gebracht hat. In dieser Grundlage nennt Paulus das Zentrum des christlichen Bekenntnisses. 4 Schlagworte, 4 kurze Sätze kennzeichnen das ganze Evangelium, die gesamte gute Botschaft von Jesus auf einmal. Diese 4 Sätze sind: Ihr wart tot aufgrund eurer Sünden. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben. Er hat euren Schuldschein ans Kreuz geheftet. Und ihr wurdet auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes. Hier in unserem Predigttext in 3 Versen stehen viele von den Schlagworten, die Eingang gefunden haben in unsere christliche Sprache, in das Kananäisch, wie man auch sagen kann, in dem so manche Außenstehende konfrontiert werden und bei dem diese möglicherweise unverständlich schauen. Ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass die nicht täglich mit dieser Sprache umgehen, wie wir, eigentlich gar nicht so genau verstehen, was sie aussagt. Was wollen wir denn mit diesen Worten eigentlich ausdrücken? Und verstehen wir denn, die wir diese Sprache benutzen, was wir da sagen? Warum verwenden wir diese Sprache überhaupt? Ich glaube, oft genug verwenden wir die Schlagworte, die ich gerade genannt habe. Ihr wart tot aufgrund eurer Sünden. Ihr wurdet mit Christus in der Taufe begraben. Er hat euren Schuldschein ans Kreuz geheftet. Ihr wurdet auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes. Das sind die Schlagworte. Und wir benutzen sie auch häufig, weil wir nicht wissen, was wir eigentlich sagen wollen. Wie wir es aussagen sollen. Wie sollen wir etwas, was wir als Glaubende vielleicht nur in unserem Herzen empfinden, im Gefühl haben, denn in Worte ausdrücken? Und ist die Gefahr nicht sehr groß, etwas Falsches zu sagen, wenn wir das mit eigenen Worten ausdrücken? Deshalb fallen wir gerne in diese Sicherheit der jahrhundertealten Formulierungen zurück. Formulierungen, die vom Apostel selbst stammen und die deswegen ja wohl richtig sein müssen. In dem vertrauten Terrain, da fühlen wir uns sicher. Doch ein solcher Rückzug auf alte Formeln verdeckt möglicherweise nur die Unsicherheiten, mit denen wir selbst zu kämpfen haben, die Angst, unsere eigene Unwissenheit zu verraten und die Furcht, durch eigene Formulierungen in die Kritik zu geraten. Doch solange wir nicht verstehen, was Paulus uns sagen will, solange wir uns nur hinter den Formulierungen verstecken, ohne darüber nachzudenken, solange werden wir unsere Botschaft nicht wirklich loswerden. Denn die uns hören, werden unsere Unsicherheit merken und sie werden uns keinen Glauben schenken. Also lass uns mal nachdenken über diese Schlagworte, die uns so vertraut sind, die das Zentrum des christlichen Glaubens ausmachen. Lass uns herausfinden, ob diese Worte des Paulus auch heute noch in dieser Form gesagt werden können. Als erstes fällt der Satz ins Auge: Ihr wart tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Dass das auf die Kolosser zugetroffen hat, kann ja sein. Die Leute waren vermutlich keine Kinder der Traurigkeit und hatten ebenso vermutlich einiges auf dem Kerbholz. Aber dass dieser Satz für uns und auch heute noch gilt, Tod aufgrund unserer Verfehlungen, kann das denn richtig sein? Welche Verfehlungen, bitteschön? Natürlich mag es den einen oder anderen unter uns geben, der eine dunkle Vergangenheit hat, der möglicherweise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist oder sich auf der sogenannten schiefen Bahn befunden hat. Aber ehrlich, das ist unter uns doch die Minderheit. Die Mehrheit von uns stammt aus sogenannten gut behüteten Verhältnissen. Klar, man hatte seine Konflikte mit Eltern, mit Geschwistern. Vielleicht hat man auch mal ein Knöllchen kassiert, weil man zu schnell gefahren ist. Aber das ist doch das normale Leben. Das sind doch keine Verfehlungen, aufgrund derer wir tot sein sollten. Ein Außenstehender, vielleicht sogar ein Atheist, der sieht sowas nicht als irgendwie besondere Sünde. Es ist eben Teil des normalen täglichen Lebens. Und auch als ich noch Atheist war, habe ich sowas als nicht schlimm empfunden. Das ist halt so, das passiert. Ich war nicht deswegen Atheist, weil ich irgendwelche bösen Taten verbergen wollte. Dazu kommt noch, dass das heutige Rechtsempfinden ein anderes ist als damals. Und dieses Rechtsempfinden kann die Worte nicht akzeptieren, dass wir aufgrund unserer Verfehlung tot sein sollen. Die Todesstrafe, falls es denn sie überhaupt noch gibt, ist eine Extremstrafe, die nur denen vorbehalten ist, die ein besonders schweres Verbrechen begangen haben. Sie gilt nur den Mördern, denen, die aus Habgier oder niederen Motiven heraus Leben genommen haben. Für das, was so unser einer so ausgefressen hat im Laufe des Lebens, sollte nicht die Todesstrafe stehen. Ganz und gar nicht. Das ist ungerecht und übertrieben. Trotzdem hat Paulus natürlich recht. Wie bringen wir das aber zusammen? Wir können es nur zusammenbringen, wenn wir ein Konzept verstehen, das in der heutigen Zeit sehr stark in den Hintergrund getreten ist und nicht mehr allgemein verstanden wird. Die Heiligkeit Gottes. Was ist uns Menschen eigentlich heutzutage überhaupt noch heilig? Was bedeutet es eigentlich, heilig sein? Heilig ist uns etwas, wenn wir wissen, dass wir etwas unglaublich Schönes und Großes und Wunderbares vor uns haben, über das wir keinerlei Macht verfügen, von dem wir auch keine Chance haben zu bestehen, wo unser eigener Glanz einfach abfällt gegen dieses Schöne. Wenn wir Gott auch nur ein kleines bisschen verstehen, wenn wir Gott auch nur ein kleines bisschen erkennen, dann werden wir eine Ahnung davon bekommen, wie es ist, wenn wir vor ihm stehen. Und dann bleibt uns überhaupt gar keine andere Wahl. Wir müssen auf die Knie fallen. Wir müssen uns ergeben und wir müssen sagen: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das, ohne dass es darauf ankommt, was wir jetzt eigentlich gemacht haben oder ob wir überhaupt etwas gemacht haben. Es ist einfach dieser riesige Abstand zwischen der Heiligkeit Gottes und uns Menschen, die uns das bekennen lässt. Dieses ungeheure Gefühl, das wir bekommen, wenn wir auch nur eine Winzigkeit dessen begreifen, was Gott ist, wenn wir ihm begegnen. Das macht es so schwierig, die Heiligkeit Gottes und unser Sündigsein in Worte zu packen. Worte sind nicht genug. Jemand, der Gott niemals erlebt hat, wird auch niemals in die Situation, der auch noch niemals in die Situation gekommen ist, Gott zu erfahren und festzustellen, wie es eigentlich ist, wie wenig er dasteht und wie wenig er mit eigenen Kräften ausrichten kann, wie unglaublich das ist, wenn wir jenseits unserer Erfahrungen leben, diesem Menschen klarzumachen, was Sünde und Heiligkeit ist, Das ist etwa so schwer wie jemand, der von Geburt an blind gewesen ist, Farbe zu erklären. Worte erreichen primär unseren Verstand. Aber die Heiligkeit Gottes, die geht uns ins Herz. Und so ist das Schlagwort, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen, zwar richtig und die volle Wahrheit. Es sollte, aber kann eigentlich nur verwendet werden, wenn wir jemanden vor uns haben, der mit diesen Worten auch tatsächlich etwas verbinden kann. Wenn wir jemanden zum Beispiel eine dunkle Vergangenheit hat oder und an dieser dunklen Vergangenheit verzweifelt und auch keinen Ausweg mehr weiß, dann wird er aber möglicherweise begreifen, was das heißt. Ich war tot aufgrund meiner Verfehlungen. Aber jemand, der sich selbst als gerecht ansieht, der ein mehr oder weniger ordentliches Leben gelebt hat und zufrieden ist mit seinem Leben, und der auch keine Ahnung hat, was er denn jetzt genau Böses getan hat, wofür er den Tod verdient, und der nicht auf diese Erfahrung zurückgreifen kann, Gott begegnet zu sein, der kann eine solche Aussage, du bist tot aufgrund deiner Verfehlung, überhaupt nicht begreifen, überhaupt nicht verstehen. Und deswegen sollten wir uns auch zurückhalten mit einer solchen Botschaft, weil wir einfach nicht verstanden werden. Es ist viel mehr dann unser erstes Ziel, ihm Gott überhaupt erst nahe zu bringen. Die Frage ist also nicht, du bist tot aufgrund deiner Verfehlungen, sondern viel besser ist es zu sagen, bist du Gott denn schon mal begegnet? Hast du ihn gespürt in deinem Herzen? Erst mit dieser Begegnung hat der Mensch dann eine Chance zu begreifen, sich selbst zu erkennen und damit auch die Wahrheit des Todes zu begreifen. Die nächste Formulierung, die Paulus verwendet und die in unserem Text steht, ist: Ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Was bedeutet das eigentlich? Ich meine, die Taufe kennt man ja hierzulande. Aber was soll das mit einem Begräbnis zu tun haben? Auch bei dieser Formulierung werden die meisten Außenstehenden etwas ratlos dastehen, es sei denn, sie sind wirklich bibelfest. Aber mit dem Bibelfestsein ist das heutzutage so eine Sache. Das ist nicht mehr bei so vielen Leuten wirklich vorhanden. Aber darum geht es ja im heutigen Gottesdienst. Das ist das heutige Thema des Gottesdienstes. Paulus spielt hier an auf eine Aussage von Jesus und hat es auch selber einige Male gebraucht. Und in Johannes 3,3 sagt Jesus zum Pharisäer Nikodemus: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Paulus selbst verwendet in 2. Korinther 5,17 die folgenden Worte: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Beide Stellen haben eine sehr starke bildhafte Kraft. Die Umkehr zu Jesus, die Hinwendung zum Glauben, ist wie ein Neugeborenwerden. Der alte Mensch vergeht, ein neuer Mensch ist da. Und erst dieser neue Mensch ist fähig, eine Beziehung zu Gott zu leben und zu erleben. Die Taufe ist der öffentliche, symbolische Akt dieser Neugeburt. Mit der Taufe wird der alte Mensch zu Grabe getragen. Gestorben ist er schon vorher, er war ja tot. Aber durch die Begegnung mit Gott und durch die Heiligkeit Gottes und durch die Taufe führt das zu Umkehr und damit zum Begräbnis des alten Menschen durch eben die öffentliche Bekenntnis der Taufe. Natürlich hat auch das Bild des neuen Menschen so seine Tücken. Schon jener Pharisäer, der zu dem Jesus diese Worte gesprochen hat, war verwirrt und fragte: Wie kann denn ein Mensch neu geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren. Was ist denn neu, wenn der Christ neu geboren wurde? Auch und gerade hier haben wir oft Probleme mit der Rechtfertigung, denn sehr oft sieht man das Neue ja überhaupt nicht. Insbesondere dann nicht, wenn man vorher kein großer Sünder war, sondern ein normales Leben geführt hat. Wo ist denn der Unterschied zu vorher? Und noch problematischer ist die Tatsache, dass man als Christ, obwohl man ein neuer Mensch ist, immer wieder in die eine oder andere Sündenfalle tappt. Schon Paulus klagte, Das Gute, das ich will, tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, tue ich. Äußerlich betrachtet sehen die Christen irgendwie nicht besser oder erlöster aus als ganz normale Menschen. Aber trotzdem gibt es einen wesentlichen Unterschied zu vorher. Und das ist ein Unterschied, aber den man nicht unbedingt sehen kann. Es ist, wie im Alten Testament prophezeit worden ist, das Gesetz Gottes ist uns ins Herz gelegt. Wir wollen dem Gesetz folgen. Dass das Wollen nicht unbedingt bedeutet, dass es auch gelingt, ist zwar richtig, aber jemand, der sich zu Christus hingewandt hat, wird den inneren Wunsch verspüren, die Liebe Gottes zu erwidern, dadurch, dass er Gott folgt. Dazu kommt ja noch, dass Gott mich persönlich in meiner Situation anspricht, in meinen persönlichen Problemen, mit meinen persönlichen Fragen Antworten gibt. Und das hat zur Folge, dass meine Umkehr nach außen gesehen möglicherweise ganz anders ausschaut als von jemand anders. Es gibt keine pauschale Antwort, wie denn ein Christ zu sein hat. Wir haben unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Schwerpunkte. Und so wird Gott uns auch sehr unterschiedlich in seine Arbeit einbeziehen und unterschiedliche Dinge von uns fordern. So kann es sein, dass er zu einem sagt, so wie du bisher gehandelt hast, war das ja in Ordnung. Du hast ja nichts Falsches gemacht, also mach weiter so. Und zu einem anderen wird er sagen, dein Leben war gut, aber nicht überall. Da gibt es noch das und das, das solltest du ändern. Was auch immer er sagt, was auch immer er tut, damit sich mein Leben verändert, wenn ich zu Gott finde, solange es von Gott kommt, ist es das Richtige für mich. Die dritte Aussage in unserem Predigttext ist das Wort, er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Klar, das Kreuz ist das Symbol der Christen. Aber was bedeutet es, dass das Schuldschein ans Kreuz geheftet ist? Was ist denn da vorgegangen? Was bedeutet diese Tilgung? Ich denke, auch hier ist es so, dass bei Außenstehenden durchaus klar ist, dass Paulus hier auf das Osterereignis anspielt, auf den Karfreitag. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist ja auch das öffentliche und bekannte Credo der Christen. Doch warum will denn dieser brutale Gott denn überhaupt ein Opfer haben? Wieso will dieser brutale Gott denn Blut sehen? Und wieso hilft es uns denn, dass vor 2000 Jahren irgend so ein Jude ans Kreuz geheftet worden ist? Das sind Fragen, die Außenstehende möglicherweise überhaupt nicht beantworten können. Können wir es? Denn sie sind fundamental, diese Fragen. Und heutzutage werden sie auch von Christen gestellt. Und oft habe ich das Gefühl, dass man die Formulierung vom stellvertretenden Tod Jesu durchaus aus Gewohnheit sagt und nicht so richtig weiß, was denn dahinter steckt, weil unser Opferverständnis von unserer Zeit geprägt ist und wir nicht mehr das Verständnis haben, wie es vor 2000 Jahren der Fall ist. Und nach allem, was ich über die Theologie und die Philosophie des Opfertodes Jesu weiß, weiß ich auch, dass das Verstehen nicht einfach ist. Ich werde gleich mal eine mögliche Sichtweise erklären, aber vorher möchte ich betonen, dass es eigentlich überhaupt nicht darauf ankommt, dass wir diesen Vorgang wirklich verstehen. Es kommt darauf an, dass wir das Opfer dankend annehmen. Es ist nicht nötig, das zu verstehen. Vielleicht liegt es in dieser dankenden Annahme, ist das auch der einzige Weg, damit umzugehen, vielleicht. Aber genau deswegen sollten wir auch nicht versuchen, Außenstehenden unser eventuelles Unverständnis zu verbergen. Vielmehr geht es darum zu zeigen, dass man von Gott gerettet ist, auch wenn man vielleicht nicht weiß, wie das vor sich steht. Im Quintessenz ist es eigentlich so, dass man keine Theologie oder Philosophie studiert haben muss, um dieses Opfer, durch das Opfertod Jesu gerettet zu sein. Doch natürlich gibt es viele Außenstehende und auch viele Christen, die diesen Ansatz nicht so akzeptieren wollen. Sie wollen verstehen, was vor sich geht. Sie wollen den Glauben nicht nur mit dem Herzen empfinden, sondern auch mit dem Verstand formulieren. Also ist es wohl nötig, dass wir ein Verständnis schaffen und dass dieses Verständnis formuliert wird, auch wenn es nicht wirklich nötig ist. Und dazu hilft uns natürlich die historische Sicht. Der Begriff des Opfers ist sehr tief in der menschlichen Kultur verankert und ist Bestandteil so gut wie jeder Religion seit Beginn der Menschheitsgeschichte. In der alttestamentlichen Sichtweise war das Opfer ursprünglich ein Akt der Unterwerfung, der Versuch, den allmächtigen Gott wohlgesinnt zu stimmen. Die Unterwerfung ergibt sich dadurch, dass man etwas besonders Wertvolles und Reines, wie zum Beispiel die erstgeborenen tadellosen Tiere oder den besten Teil der Ernte, weggibt, an Gott verschenkt. Und wohlgesinnt wird Gott dadurch gestimmt, dass er diesen Akt der Unterwerfung annimmt und wie ein Großkönig der damaligen Zeit dazu verwendet, uns seine Gunst zu erweisen. Das ist die Grundlage des Opfers. Die Opferpraxis wurde dann zur Zeit der alten Israelis in sehr hohem Maße ritualisiert und formalisiert, gefördert von diesen vielfältigen Vorschriften, die man aus dem Alten Testament so kennt, die Gott uns Menschen gegeben hat, damit wir ein ordentliches Leben führen können. Doch letztendlich war diese Durchführung der Rituale gar nicht das, was Gott eigentlich wollte. Er wollte nicht, dass wir Rituale durchführen, dass wir Opfer um des Opferns willen durchführen. Zumal all die Tiere und all die Waren, die wir ihm opferten, ihm ja sowieso gehörten. Wir gaben ihm ja doch nur zurück, was er sowieso schon hatte. Und darum hat er sich entschlossen, selbst das Opfer zu sein und die Hinwendung des Herzens, um die es ihm eigentlich geht, in den Vordergrund zu stellen. Und diese Hinwendung des Herzens wird durch Glauben ausgedrückt. Eine solche Änderung der Opferpraxis konnte nicht vom Menschen ausgehen, sondern sie musste von Gott selbst ausgehen. Und daher ist die Redewendung des Schuldscheins, den Gott selbst ans Kreuz geheftet hat, durchaus korrekt. Aber es ist eben nicht nur ein einfacher Akt der Vergebung, nicht nur ein Akt der Gnade, denn ohne einen neuen Menschen, ohne die Hinwendung des Herzens zu Gott, geht es nicht und ist auch nicht vollständig. Eben nicht dauerhaft, wie das Opfer des Alten Testamentes nicht dauerhaft war. Der letzte Satz in unserem Predigttext steckt: Ihr wurdet auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes. Ihr wurdet aufgeweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes. Das Wichtige in diesem Satz ist die Vergangenheitsform. Nicht ihr werdet aufgeweckt, sondern wir wurden auferweckt. Genau daran liegt das Verblüffende für Außenstehende, und man sollte diese Feinheit durchaus betonen und nicht übergehen. Sagen wir, wir werden auferweckt, dann kommt man automatisch zu den Vorstellungen, die zu dem Missbrauch geführt hat, die man mit der Hoffnung auf das Reich Gottes über Jahrhunderte lang getrieben hat. Das gemeine Volk durfte leiden und wurde unterdrückt, und alles wurde gerechtfertigt mit der Aussicht auf die besseren Zeiten, die als Vertröstung benutzt wurden, damit die Leute stillhielten und das Unrecht über sich ergehen ließen. Aber Paulus benutzt die Vergangenheitsform vermutlich sehr bewusst. Wir wurden auferweckt, als der alte Mensch starb und wir zu einem neuen Menschen geworden sind. Das Reich Gottes liegt nicht in der Zukunft, sondern ist heute im Glauben bereits da. Es gibt keine Grenze mehr, an dem die Ewigkeit erst beginnt. Die Ewigkeit hat uns heute bereits erreicht. Wir müssen lediglich noch einmal transformiert werden, entweder indem wir körperlich sterben oder indem wir transformiert werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber dieser körperliche Tod, den wir vor uns haben, ist nicht mehr der echte Tod. Es ist kein schreckliches, dunkles Ereignis mehr, mit dem alles zu Ende ist. Nein, dieser Tod ist eine Verwandlung, wie die Verpuppung einer Raupe zu einem Schmetterling. Wir leben im Angesicht dieser Verwandlung, aber für den, der an Jesus glaubt, ist das kein Akt der Furcht, sondern ein Akt der Freude. Dennoch leben wir natürlich immer noch in der Domäne der weltlichen Kräfte, und es fällt uns schwer, die bereits erfolgte Auferweckung und die bereits vorhandene Ewigkeit sichtbar werden zu lassen. Und darum wird Paulus auch nicht müde, Konsequenzen einzufordern. Ihr seid auferweckt worden, es gibt keinen Grund mehr, euch zu fürchten, also zeigt dies auch. Lebt so, wie es Gott gefällt, tut das Gute, meidet das Böse, lebt so, dass ihr authentisch seid und durch euer Leben andere überzeugt. Und das ist immer noch genauso aktuell wie damals bei den Kolossern. Nicht durch markige Sätze überzeugen wir Menschen, auch wenn die Sätze noch so wahr sind. Nein, durch Verhalten überzeugen wir Menschen. Wir sollten nicht nur behaupten, erlöst zu sein, wir sollten erlöst leben. Und Bestandteil dieser Erlösung ist die Freiheit, die Paulus im Anschluss an unseren Predigttext gegenüber den Kolossern besonders betont. Die Freiheit besteht darin, dass wir nicht mehr einer Menge von Gesetzen folgen müssen, um das Heil zu erlangen. Wir müssen nicht mehr der Führung von Visionären oder besonderen Botschaften uns unterwerfen, denn wir sind erlöst dadurch, dass Gott uns zu neuen Menschen gemacht hat. Und wir haben das Privileg, direkt mit Gott reden zu können. Wir sind befreit vom Zwang, befreit von Unterdrückung. Und das sollen die Kolosser nicht vergessen. Deshalb hat Paulus ihnen die Grundlage des Glaubens geschrieben. Und genau deswegen sollen auch wir uns immer wieder an diese Grundlagen zurückerinnern und sie in unser Leben holen, damit wir nicht zurückfallen in unser altes menschliches Denken.